Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Meine amerikanischen Mitbürger, ich will die Welt heute über unsere Anstrengungen informieren, den Iran daran zu hindern, in den Besitz von Atomwaffen zu gelangen. Das iranische Regime ist der führende Staat bei der Finanzierung von Terrorismus. Es exportiert gefährliche Raketen, Rohstoffkonflikte im Mittleren Osten und unterstützt terroristische Gruppierungen wie die Hisbollah, die Hamas, die Taliban und Al-Qaida.
Sie haben die Stimme erkannt und vermisst? Richtig. Ex-US-Präsident Donald Trump war das, als er am 8. Mai 2018 den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran verkündete. 3 Monate später traten neue Sanktionen der USA gegen Teheran in Kraft, unter denen das Land dauerhaft ächzt. Ich bin Isabella Kuda. Hallo. Sie werden heute von Menschen hören, für die wirtschaftlicher Notstand in Kombi mit politischer Repression Grund genug ist, die Heimat zu verlassen. Nicht neu im Iran, aber neu in dieser Dimension. Selbst die Mullahs scharren jetzt schon unruhig mit den Füßchen. Seit 1979 haben 3,1 Millionen IranerInnen das Land verlassen. Tendenz steigend. Der Abfluss von Intelligenz und Verstand. Brain Drain aus dem Iran. Die Weltzeit von Yagoda Rahmani.
Sitze ich auf deinem Platz?
Nein, ich sitze bequem hier. Das Zeug ist durcheinander. Mutter wird sauer sein.
Was ist in der Plastiktüte?
Essbare Kräuter, die man ungekocht isst. Das ist Rehun, das ist Shahi, Nano, Tare, Jafari. Die nutzen wir am meisten.
Sitare, die 38-jährige Hausfrau aus Teheran, macht sich an die Zubereitung des Abendessens. Auf dem Boden ihrer Küche im Bezirk Sarsabz im Osten Teherans hat sie eine Plastiktischdecke ausgebreitet und dann seufzend eine große Plastiktüte voll grüner Kräuter darauf geschüttet. Noch nie war die Essenszubereitung im Iran so zeitaufreibend und anstrengend wie in diesen Tagen. Noch vor 2 Jahren hat Setare die beliebten Kräuter, die auf keinem iranischen Tisch fehlen dürfen, bei afghanischen Straßenhändlern gekauft. Sie waren sauber zusammengebunden und sehr frisch. Heutzutage kann sie sich die teure Ware nicht leisten und kauft die Kräuter als B-Ware, durcheinander gemischt und säckeweise, bei einem Gemüsegroßhändler im benachbarten Bezirk. Die Hälfte der Kräuter ist dann schon verdorben und Sitare braucht über 1 Stunde, um sie zu säubern. Das Grünzeug muss heute makellos sein, da Sitares Mutter zum Essen kommt. Die Kräuter sind von schlechter Qualität. Dafür sind sie 4-mal billiger. Und das ist das Einzige, was zählt, sagt Sitare.
Hygieneprodukte, Essen, alles ist sehr teuer geworden. Auch der Milchpreis ist enorm gestiegen. Die Milch hatte früher 3.000 Toman gekostet. Jetzt kostet sie 20.000 Toman. Oder Hühnchenfleisch. Es kostete vor 2 Jahren 8.000 Toman, jetzt 50.000 Toman. Und die Löhne sind nur um etwa 20% gestiegen. Die Lebenshaltungskosten sind so hoch, dass man nur den täglichen Bedarf decken kann. Sparen, das geht gar nicht. Wir müssen oft mit sehr wenig auskommen, um ein normales Leben zu führen. Die Inflation hat den Wert unseres Geldes gemindert.
Das heißt, im heutigen Iran kostet 1 Liter Milch umgerechnet 80 Cent. Der Preis ist so hoch wie in Deutschland bei einem iranischen Durchschnittslohn von etwa 150 Euro. Die Preise der Lebensmittel sind in den letzten 2 Jahren um das 3- bis 8-fache gestiegen. Die Inflation im Iran galoppiert, seitdem Ex-US-Präsident Trump nach dem Platzen des Atomdeals im Jahr 2018 Sanktionen gegen das Land verhängt hat. Diese blockieren den iranischen Ölexport, das Bankensystem und den Handel mit ausländischen Staaten, vor allem den mit Europa und den USA. Sitares Mann, Dariush, der im Bürgeramt eines Teheraner Stadtbezirks arbeitet, muss seine 4-köpfige Familie allein ernähren. Er bekommt 9 Millionen Toman, das sind umgerechnet etwa 300 Euro im Monat. Heute ist er nicht zu Hause. Um die Familie irgendwie durchzubringen, muss er als Uber-Fahrer Überstunden schieben. Setare macht sich Sorgen. Der Wagen der Familie, ein 20-jähriger Peikan, iranische Eigenmarke, hat erst vor ein paar Monaten schlapp gemacht. Was, wenn er wieder kaputt geht? Ein neues Auto kann sich die Familie nicht leisten.
Ein Auto wie zum Beispiel der französische Peugeot 206, den Frauen hier gerne fahren, hat früher 25 Millionen Toman gekostet. Jetzt kostet er 200 Millionen Toman.
Wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse im Land möchte Sitare unbedingt, dass ihre 13-jährige Tochter Mahbube zum Studium ins Ausland geht. Sie glaubt, dass sie dort bessere Chancen haben wird. Mahbube soll in 4 Jahren, wenn sie die iranische Oberschule absolviert hat, so wie viele junge Menschen den Iran verlassen.
Zurzeit wollen hier alle nur weg, vor allem die Studenten. Auch mein Cousin, ein Ingenieur für Elektrotechnik, hat sich in Deutschland und Kanada für eine Weiterbildung beworben. Alle wollen gehen, und zwar in der Hoffnung auf mehr Geld. Neuerdings wollen das wirklich alle. Es gibt auch hier gute Universitäten, aber es ist unmöglich, danach einen adäquaten Job zu finden.
Aufbruchstimmung ist auch bei Sarah in ihrer schicken Villa im noblen Bezirk Lavassan im Norden Teherans zu spüren. Die 42-jährige, immer geschmackvoll gekleidete Frau ist Akademikerin und Englischlehrerin. Ihr Mann betreibt eine Rasierklingenfabrik. Trotzdem muss Sarah jeden Toman 2-mal umdrehen, bevor sie ihn ausgibt. Die Wirtschaftskrise hat auch die relativ gut Situierten im Iran nicht verschont.
Wenn wir früher einen Monatseinkauf machten, 2 Einkaufswagen voll mit Essen und Hygieneprodukten, dann kostete der Einkauf 500.000 Toman. Ich habe mir auch Olivenöl, Weinessig, ausländisches Shampoo gönnen können. Einen Monat später sind wir einkaufen gegangen. Ich habe nur iranische Produkte gekauft und unser Einkauf hat schon 6 Millionen Toman gekostet.
6 Millionen Toman sind umgerechnet etwa 200 Euro. Doch für Sarah sind es nicht nur ökonomische Gründe, die sie motivieren, nach Kanada zu emigrieren, wie es ihre Cousine vor 2 Jahren getan hat.
Niemand hat hier die Hoffnung, dass sich die Situation verbessert. So vieles ist kaputt, und zwar von Grund auf. Ich bin so alt wie die Revolution, also 42 Jahre. Mein ganzes Leben lang habe ich gedacht, die Mullahs werden spätestens in 2 Jahren gehen und es wird alles wieder gut. Ich habe mich getäuscht. Und wenn es doch zu einem Machtwechsel kommen wird, niemand wird da sein, um das Land zu reformieren. Im Iran bleiben jetzt nur Menschen, die auch hier nicht fähig sind, richtig zu arbeiten. Und das sind definitiv keine Menschen, die die Zukunft dieses Landes sein könnten. Und ich habe wirklich Angst davor, dass das alles zulasten meiner Tochter geht.
Die Zukunft ihrer 8-jährigen Tochter Parvuneh, vor allem ihre berufliche Zukunft, bereitet Sarah regelrecht schlaflose Nächte.
Was wird aus ihr? Es gibt hier keine guten Stellen. Selbst wenn sie in allem hervorragend wäre, würde sie nur die Hälfte des Lohnes eines Mannes bekommen. Sie würde im Job ausgenutzt werden. Wenn man jetzt mit den Studenten spricht, sagen sie, dass alle guten Berufe in den Händen derjenigen sind, die Beziehungen zur Regierung haben. Es wurde sogar ein Gesetz erlassen. Wenn der Vater ein staatliches Amt bekleidet, können seine Kinder dieses Amt erben. Das nennt man schlicht Vetternwirtschaft.
Sitare, die sehr viel Zeit und Geld in Parvunehs Ausbildung investiert hat, vor allem in einen privaten Englischkurs, ist fest entschlossen, den Iran zu verlassen. Nicht zuletzt wegen der Heuchelei, die in der Islamischen Republik die Oberhand gewonnen habe. Ich will nicht, dass meine Tochter mit Lügen aufwachsen muss, so Sitare.
Meine Tochter hat angefangen, Fragen zu stellen. Wieso soll ich meine Haare verstecken? Wieso muss ich Kopftuch tragen? Ich würde ihr so gerne aufrichtig antworten. Aber soll ich sagen, ich bin damit auch nicht einverstanden? Das darf ich doch nicht. Hier wird sie von Anfang an lernen, dass die freie Meinung überhaupt keinen Wert hat.
Mohammad, ein 75-jähriger Rentner aus Teheran, hat heute gemeinsam mit seiner Frau Subeide und seiner Familie seinen Geburtstag gefeiert. Die 3-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Punak, etwa 40 Minuten Autofahrt von Sarahs Villa in Lavassan entfernt, wird jetzt still. der fröhliche Trubel, die Kinderstimmen sind verstummt. Alle Gäste sind gegangen, darunter auch Mohammads Tochter, die 27-jährige Rosa, Studentin und alleinerziehende Mutter der 6-jährigen Mehnush. Rosa bereitet dem alten Ehepaar gerade Sorgen. Sie plant, das Land zu verlassen, notfalls auch illegal. Ihren Eltern graut vor der Emigration der Tochter. Was wird aus ihnen, wenn das einzige Kind das Land verlässt? Wer wird ihnen helfen, wenn sie im Alter Hilfe brauchen werden, fragt sich die 65-jährige Subeide.
Wir würden sie sehr vermissen. Wir erlauben nicht, dass sie geht.
Und wo will sie überhaupt hin? Es gibt keinen Ort, an dem sie erwartet wird.
Sie wünscht es sich so sehr.
Außerdem hat sie sich doch hier an der Uni eingeschrieben und studiert und hat mehrere Bücher gekauft.
Die Bücher haben 15 Millionen Toman gekostet.
Und 20 Millionen haben die Studiengebühren gekostet. Jetzt, wo sie hier studiert, ändert sie vielleicht ihre Meinung. Ich weiß nicht.
Nein, sie will weg.
Traditionell leben im Iran mehrere Generationen unter einem Dach zusammen. Altersheime gibt es kaum, auch nicht in der Metropole Teheran. Es schickt sich hier nicht, die Eltern oder Großeltern abzugeben. Aber was, wenn die Kinder außer Landes leben? Mit dem Anstieg der Emigration aus dem Iran wird das zum echten Problem. Auch wenn das Durchschnittsalter in der vergleichsweise jungen iranischen Gesellschaft momentan nur knapp 30 Jahre beträgt, ist der Alterungsprozess unübersehbar. 1976 zum Beispiel lag der Schnitt noch bei 23 Jahren. Mohammad und Subeide wären nach der Emigration ihres Einzelkindes praktisch auf sich alleine gestellt.
Unsere Tochter sagt, die Umstände hier seien sehr schlecht. Das Leben im Iran insgesamt sei schlecht und sie habe Angst um die Zukunft ihres Kindes. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass sie illegal auswandert, mit einem Boot oder so.
Illegal? Das geht gar nicht. In Griechenland ertrinken doch alle in den Booten. Jetzt, wo sie das Geld für die Universität ausgegeben hat, geht sie vielleicht doch nicht. Es wäre schade um das Geld.
Nein, sie hat immer gesagt, egal ob Sturm oder Hagel, wir müssen gehen. Aber ich habe zu ihr gesagt, tu das nicht.
Die Menschen haben Angst davor, was hier im Iran passiert.
Ja, was hier passiert.
Nicht nur Studenten wie Rosa, auch junge Berufstätige verlassen in Scharen das Land. In einem Ausmaß wie nie zuvor. Statistiken gibt es hierzu kaum. Einer Studie der Universität Stanford aus dem Jahre 2020 zufolge haben seit dem Revolutionsjahr 1979 rund 3,1 Millionen Iraner das Land verlassen. Das entspricht rund 3,7% der aktuellen Bevölkerung. Reza glaubt, dass in Wirklichkeit viel mehr gegangen sind. Der 28-Jährige ist sehr schüchtern, sitzt mit verschränkten Armen auf der Bettkante im Kinderzimmer in der Wohnung seiner Eltern im Bezirk Tehransar. Er hat Chemie studiert und arbeitet in einem medizinischen Labor im Zentrum Teherans. Der junge Mann würde gerne auf eigenen Füßen stehen, doch sein Lohn erlaubt es ihm nicht einmal, eine eigene Wohnung zu mieten.
Ich arbeite schon einige Zeit, aber ich verdiene hier sehr wenig. Ja, wirklich, das Leben ist hart geworden.
Also das Geld ist der Grund, weswegen du ins Ausland gehen willst?
Ja, überwiegend deswegen.
Könntest du hier mit deinem Gehalt ein Haus bauen?
Nein, das geht gar nicht. Okay, es geht, aber es würde sehr lange dauern, 20 oder 30 Jahre. Wenn man das Geld gar nicht anfassen würde, würde es 30 Jahre dauern. Das kommt ja nicht in Frage. Für die gleiche Arbeit in einem anderen Land würde ich viel, viel mehr bekommen. Jeder, der in meinem Beruf arbeitet, wandert aus, sobald er die Gelegenheit hat.
Ein Hochhausgebäude in der Ferdowsi-Straße. Hier befinden sich die Büroräume einer Firma, die früher Windkraftanlagen und die dafür notwendigen Technologien importiert hat. Als der 57-jährige Ahmad im Jahr 2016 sein Unternehmen für grüne Energie gründete, war er voller Zuversicht. Es war ein paar Monate nach dem historischen Atomabkommen. Die meisten Sanktionen waren aufgehoben worden. Hochrangige Politiker und mit ihnen Wirtschaftsvertreter, vor allem aus Europa, pilgerten nach Teheran, um neue Deals abzuschließen. Die erneuerbaren Energien, das Hauptgebiet von Ahmads Firma, lag schon damals voll im Trend.
Als die Atomverträge unterschrieben wurden, waren die wirtschaftlichen Beziehungen mit den europäischen Ländern und Amerika sehr gut. Die blockierten Gelder wurden freigegeben, die Wirtschaft blühte auf. Vor allem im Bereich erneuerbare Energien waren die Beziehungen prima. Viele europäische Firmen wollten im Iran investieren. Sauberer Strom ist im Iran einfach zu erzeugen. Wind und Sonne, davon haben wir hier im Überfluss. Doch leider konnten wir nach der Aufkündigung der Verträge durch den damaligen US-Präsidenten Trump diese Arbeit nicht fortsetzen.
Ahmad, der vor den Trümmern seiner Existenz steht, gibt die Schuld für das Scheitern der Verträge, wie die meisten Iraner, vor allem einer Person, Donald Trump. Jetzt sind die Büroräume seiner Firma verlassen und die Kisten mit den Firmenordnern zusammengepackt. Die Bürostühle, die noch in Fabrikfolie verpackt sind, werden verscherbelt, sagt Ahmad wehmütig.
Die Pleite unserer Firma war die unmittelbare Folge der Sanktionen. Am stärksten waren die hochentwickelten Technologien betroffen. In unserem Bereich sind wir auf ausländische Investitionen angewiesen. Und die Investoren haben keine Lust, ihr Geld in ein Land zu bringen, in dem es keine garantierte Sicherheit dafür gibt. Sanktioniert wurde zum Beispiel die Einfuhr großer Konverter für Windkraftanlagen aus den USA, weil man sie auch in anderen Branchen verwenden kann.
Beim Militär zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel beim Militär. Viele Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens, dürfen uns keine Einzelteile schicken, weil die USA sie mit Sanktionen belegt haben. Auch Banken, die mit uns arbeiten wollen, müssen mit Sanktionen rechnen. So wurden wir gezwungen, unsere Mitarbeiter zu entlassen. Und jetzt haben wir den Punkt erreicht, an dem die Firma aufgelöst wird.
Ahmad, das stolze Familienoberhaupt, der bis jetzt kaum finanzielle Probleme hatte, ist nun verschuldet. Es gab auch Monate, in denen sich der einst erfolgreiche Geschäftsmann Geld bei Bekannten leihen musste.
Das Leben kostet hier sehr viel. Ich besitze ein Haus, in dem ich mit meiner Familie wohnen kann, ohne Miete zu zahlen. Aber die Lebenshaltungskosten sind so hoch, dass ich sehr bald einen Job finden muss. Und sobald sich eine Möglichkeit ergibt, werde ich nach Europa auswandern.
Dana, 41 Jahre alt, promovierte Sportmedizinerin, feiert heute ihren großen Tag. Sie hat viele Freunde in den Garten ihrer Eltern im Norden Teherans geladen. Dana selbst wohnt im Süden der Hauptstadt, wo die Mieten noch bezahlbar sind. Die Wissenschaftlerin verlässt den Iran. Endlich geht's ab ins Ausland, in die Schweiz. Ich habe es geschafft. Mein großer Traum geht in Erfüllung, sagt sie und freut sich.
Ja, ich habe ein Stipendium in Europa. Dort mischt sich keiner ein. Ich kann anziehen, was ich will. Dort ist wichtig, was ich kann und nicht, was ich trage.
Sie war schon immer politisch aktiv. Sie nahm an den Protesten der Weißen Mittwoche teil, bei denen Frauen ohne Kopftuch auf die Straße gingen, obwohl ihnen Gefängnisstrafe und Peitschenhiebe drohten. Sie setzte sich für Frauenrechte im Iran ein, organisierte Fahrradkorsos, bei denen sie mit Gleichgesinnten auf dem Rad durch Teheran fuhr, obwohl Frauen das laut einer Fatwa des religiösen Führers Khamenei nicht dürfen. Doch jetzt hat Dana keine Kraft mehr. Sie will einfach nur weg.
Ich wollte einen guten Job für mein Land tun, ein bestimmtes Medikament entwickeln. Doch dann merkte ich, dass sie mich hier nicht wollen. Für sie ist es nicht wichtig, dass ich das Know-how habe. Also, wieso sollte ich in diesem Land bleiben?
Die Wissenschaftlerin mit Haut und Haar ist wütend. Der Staat mische sich überall ein. Auch bei der Internetnutzung, einer Informationsquelle, die wichtig sei, um mit Kolleginnen und Kollegen vernetzt zu sein und Zugang zu den neuesten Veröffentlichungen zu haben. Doch das passe dem autokratischen Staat nicht, sagt sie.
Manche Internetseiten sind für iranische Nutzer gesperrt. Ich muss meinen Professor im Ausland bitten, dass er den Download für mich macht und mir schickt. Man hat dann das Gefühl, allein zu sein. Als ob man von der Welt ausgeschlossen wird, weil man im Iran lebt. Die Führer dieses Landes haben die Macht. Die Menschen haben keinen Einfluss. Die da oben sind die Starken. Ich weiß nicht, was sie sich denken, dass diese Erde ihnen gehört. Sie wollen die ganze Welt an sich reißen.
Dana hat mehrere Jahre lang für ihr Stipendium gekämpft, hat selbst den Kontakt mit einer Universität in Zürich geknüpft und einfach auch Glück gehabt. Nicht viele bekommen diese Chance. Grund sei die Vetternwirtschaft in ihrem Land, so Dana.
Diejenigen, die Beziehungen zur Regierung oder dem Parlament haben, bekommen die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen und ihre Kinder zum Studium nach Europa zu schicken. Das ist ungerecht. Denn wir haben viele fähige, kluge Studenten, die eigentlich diese Chance, die ein Stipendium bietet, verdient haben. Viele meiner Freunde denken, Wenn bloß die Zustände sich änderten, würde ich nirgendwo hingehen. Aber wir werden unterdrückt. Und so entscheiden sie sich, auszuwandern.
Tatsächlich sind auch die iranischen Machthaber mittlerweile wegen des Brain Drain, der Abwanderung von Talenten aus dem Iran, beunruhigt. Rund 900 Universitätsdozenten haben das Land im Jahr 2020 verlassen. Das gab Ende März Mansour Ghulami, der damalige Minister für Wissenschaft, Forschung und Technologie, bekannt. Doch wenn sich die wirtschaftliche und politische Lage nicht verbessert, werden noch mehr junge Arbeitskräfte das Land verlassen. Seit August amtiert ein neuer Präsident, Ebrahim Raisi, ein Hardliner und Vertrauter des religiösen Führers Khamenei. Und Dana glaubt nicht, dass er den Iran für die Akademiker attraktiver machen wird. Wird sich mit der Regierung von Herrn Raisi etwas im Iran verändern?
Es ist mir wirklich egal. Ich zerbreche mir darüber nicht mehr den Kopf. Denn ich hatte schon beim Amtsantritt der letzten zwei Präsidenten Hoffnung. Sonst wäre ich schon früher gegangen. Jetzt interessiert mich das alles nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr hoffen. Ich hatte meinen Doktor gemacht und war zuversichtlich, dass sich die Situation im Iran verbessern würde. Aber es ist noch schlimmer geworden, sehr viel schlimmer. Und jetzt haben die Menschen keine Hoffnung mehr. Es gibt im Iran eine Redensart über einen lügnerischen Schäfer, dem keiner mehr glaubt. Dem entsprechen unsere heutigen Politiker. Selbst wenn sie jetzt die Wahrheit sagen würden, es glaubt ihnen keiner mehr.
Brain Drain aus dem Iran. Ein Land verliert seine Elite. Das war Yagoda Rahmani. Die Namen aller handelnden Personen haben wir aus Rücksicht auf ihre Sicherheit geändert. Hören Sie auch gerne unseren Weltzeit-Podcast Kopftuchlos im Iran. Frauenrechte im Land der Mullahs. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss und bis bald.